Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr habt es schon gehört, die Jahreslosung soll uns jetzt leiten in diesem Gottesdienst, in der Predigt. Sie steht in Hesekiel 36 im Vers 26. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ein neues Herz. Organspende gefällig? Die Medien weisen immer wieder darauf hin, wie notwendig Organspenden sind. In der Zeitung stand es vor ein paar Tagen. 9 Kinder warten in unserer Nähe auf ein Organ. Frank-Walter Steinmeier, unser Außenminister und wahrscheinlich der künftige Bundespräsident, hat vor Jahren seiner todkranken Frau eine Niere gespendet, da sie wieder leben konnte. Viele warten auf ein Spenderorgan, auch auf ein Spenderherz, warten auf einen Anruf, Tag für Tag, Woche für Woche. Wenn jemand auf ein Spenderherz wartet, dann ist das ein Wettlauf auf Leben und Tod. Es geht um einen, der weiß, dass er sterben muss, wenn es nicht doch noch rechtzeitig einen gibt, der sein Herz spendet. Es geht um einen, der weiß, dass alle anderen Maßnahmen nicht mehr helfen. Meine lieben Schwestern und Brüder, das hatte der Hesekiel wohl vor Augen, als er in Gottes Auftrag dieses Wort, den Wochenspruch, den Jahresspruch seinem Volk sagte: Ich gebe euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Es ist klar, es geht hier nicht um das äußerst komplizierte, lebensnotwendige Organ in unserem Brustkorb, sondern um den Sitz unserer Gefühle, unseres Willens und im Hebräischen auch den Sitz unseres Verstandes. Wir ordnen den Verstand, das Denken mehr dem Gehirn zu. Im Hebräischen ist das etwas anders. Das ist sehr deutlich zu sehen an dem auch uns bekannten, allen bekannten Vers, Sprüche 16,9, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Wir würden sagen, im Gehirn denken wir. Da steht, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Es war für mich sehr interessant bei der Vorbereitung, etwas von einem Kardiologen, einem Herzspezialisten zu lesen zu diesem Thema. Er fragt: Wissen wir eigentlich sicher, dass unsere Gedanken allein dass unser Gehirn allein Ursprung unserer Gedanken und Gefühle ist? Die Antwort lautet: Nein, wir wissen es nicht. Wir haben aber sehr wohl den Nachweis, dass Menschen Dinge empfinden und erfahren können, obwohl ihr Gehirn zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert. Diese Dinge werden unter anderem mit dem Phänomen der sogenannten Nahtoderwartung beschrieben. Vom so verstandenen Herzen, das also auch denkt, verkündet Hesekiel die Neuwerdung, ja, die Neuschöpfung. Ebenso soll der Geist neu werden, der Geist, der lebendig macht. Wir kennen dieses Wort vom Apostel Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Aber schon am Anfang der Bibel, bei der Schöpfung, ist es der Geist, der lebendig macht. Gott haucht dem Menschen seinen Odem ein. Ruach, das gleiche Wort für Odem, Hauch und Geist. Hesekiel erhält eine großartige Vision, wo es um das Wirken des Geistes geht. Ich lese uns aus Kapitel 37 den Anfang. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und sie waren ganz verdorrt. Er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Aus all dem wird deutlich, dass diese Neuwerdung, diese Neuschöpfung, um die es geht, keine Möglichkeit von uns ist. Nichts, was wir realisieren könnten. Wir scheitern schon oft bei kleinen Dingen. Wie schwer fällt es uns, kleine Gewohnheiten zu ändern, eingeübte Muster zu verlassen, geschweige denn von Grund auf einen Neustart zu wagen in kleinen und großen Bereichen unseres Lebens. Zukunftsforscher sagen uns seit langem, wenn wir nicht völlig umdenken und unsere Lebensgewohnheiten von Grund auf ändern, sieht die Zukunft für nachfolgende Generationen düster aus. Und was haben wir getan? Unsere Gesellschaft und wir auch. Seit Jahrzehnten wissen wir das. Wie kannst du nur so stur und hartherzig sein? Werben sich nicht nur Arbeitskollegen oder Freunde, manchmal auch Ehepartner gegenseitig an den Kopf. Keiner ist bereit, von seiner Sicht der Dinge abzuweichen, sich zu ändern. Und da sollten wir uns unsere innersten Strickmuster ändern. Da wird nichts draus. Deshalb spricht Gott durch den Propheten, ich schenke euch ein neues Herz und gebe einen neuen Geist in euch. Hesekiel, wer ist das eigentlich? Es ist der dritte der großen Propheten. Bekannter sind uns Jesaja mit den schönen Weihnachtsverheißungen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Oder auch ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Hesekiel, der manchmal auch Ezechiel genannt wird, das ist bei der hebräischen Schreibweise wohl noch genauer dran, aber wir nennen ihn Hesekiel. Er ist nicht so bekannt, obwohl er ganz wichtige und großartige Dinge in Gottes Namen zu sagen hat. Allen Propheten, die Kleinen auch, ist gemeinsam, dass sie Mahner sind. Große Rufer Gottes zur Umkehr. Die Propheten sind keine Wahrsager, die einfach die Zukunft voraussagen. Nein, sie sagen, Gottes Wort für heute, Gottes Gebot und Gesetz wird dem Volk vorgehalten und es soll daran erkennen, wie weit sie weg sind von Gottes Willen. Deshalb rufen sie zur Umkehr. Und wo das nichts nützt, da kündigen sie das Gericht Gottes an. Israel muss erfahren, was es heißt, den lebendigen Gott und sein Wort und sein Gebot zu verlassen. An dem Gericht, das über Gottes Volk hereinbricht, haben die Propheten und hat auch der Hesekiel ganz persönlichen Anteil. Im Jahr 597 vor Christus, als Jerusalem von den Babyloniern eingenommen wird, wird er selbst, der aus einer Priesterfamilie stammt, mit der Oberschicht, vielen der Oberschicht, aus Jerusalem nach Babylon deportiert. Das ist der heutige Südirak. Ein paar Worte zur Vorgeschichte und ein paar Zahlen, die spielen auch die Zahlen nicht, aber die Geschichte spielt auch für Hesekiel eine große Rolle. Ums Jahr 1000 etwa lebt David. Er hat die Stämme Israels zum ersten Mal vereint. Unter seinem Sohn Salomo hat Israel die größte Ausdehnung und die größte Pracht entwickelt. Aber unter dessen Sohn Rehabiam ist 926 vor Christus dieses Reich Israel zerfallen in ein Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und ein Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. 200 Jahre etwa lebten die beiden Staaten mehr schlecht als recht, oft auch im Krieg, zusammen. Dann ist 722 vor Christus das Nordreich Israel zerstört worden durch die Assyrer. Die lebten im heutigen Nordirak und Teilen vom Iran. 722 war Israel am Ende. Es gab von 722 vor Christus bis 1948 keinen Staat Israel mehr. Rund 2700 Jahre. Soviel ich weiß, ist das das einzige Mal in der Geschichte, dass nach 2700 Jahren ein Volk wieder einen Staat hat. Also 597, erlebt es Juda, der Reststaat mit Jerusalem, dass es erobert wird von den Babyloniern. Vorher war es schon abhängig, aber es gab immer wieder Könige, die meinten, wir brauchen den Tribut nicht zu zahlen. Die Propheten haben in der Regel ganz anders geraten, zahlt euren Tribut. Und dann wurde eben Jerusalem erobert und die Oberschicht mit dem Hesekiel deportiert. Dort in der babylonischen Gefangenschaft wird Hesekiel 5 Jahre später, 592, von Gott zum Propheten berufen. Was ist wichtig bei dem Propheten Hesekiel? Ich möchte 4 besondere Merkmale seines Auftrages, seines Dienstes nennen. Einmal seine Motivation, dann einige der starken Bilder, die er gebraucht, dann eine Zeichenhandlung, davon gibt es auch mehrere, aber eine möchte ich erwähnen, und seine Visionen. Seine Motivation steht im 3. Kapitel. Da lesen wir Vers 17, das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinen gottlosen Wesen und Wegen, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast sein Leben gerettet. Dieses Wort war für mich in meinem Dienst, in meiner Gemeinde in Kastellauen, ein wichtiges Wort, das ich im Hintergrund meines Denkens und Dienstes hatte. Es zeigt die große Verantwortung, die ein Prediger des Wortes hat, in aller Deutlichkeit zu sagen, was Gottes Weg und Wille ist. Aber, auch das möchte ich noch erwähnen, Gott macht klar in Kapitel 33, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass er umkehre von seinem Wege und lebe. Das Zweite sind Bilder, viele Bilder hat Hesekiel gebraucht. 2 möchte ich erwähnen. Einmal spricht er von den sauren Trauben, die die Väter gegessen haben und den stumpfen Zähnen, die die Söhne bekommen haben. Es sind wohl die jüngeren Leute, die nach Babylon deportiert wurden, die sagten, unsere Väter haben gesündigt und wir haben die Suppe auszulöffeln. Und sie haben ja ein gewisses Recht, so zu sprechen. Denn im ersten Gebot steht ja, der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott, der daheim sucht, der Väter Missetaten an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied. Aber Hesekiel widerspricht hier diesem Bild von den sauren Trauben der Väter und den stumpfen Zähnen der Söhne. Er sagt, jeder ist vor Gott für sein eigenes Tun verantwortlich. Und jeder trägt die Folgen seines Tuns. Das zweite Bild ist das Bild von der treulosen Frau. Jerusalem, die treulose Frau. Sehr viel schreibt Herr Siegel darüber im 16. Kapitel. Es rentiert sich, das 16. Kapitel zu Hause einmal zu lesen. Es ist ziemlich lang. Da sagt Gott, du, Gott Israel, warst wie ein neugeborenes Baby, unversorgt in der Wüste ausgeworfen. Ich habe dich aufgelesen, habe dich großgezogen. Als du jung warst, habe ich um dich geworben und so wurdest du mein. Aber nachdem ich dir so viel geschenkt hatte und du eine schöne Frau wurdest, hast du dich an fremde Götter gehängt und bist ihnen nachgelaufen. Jerusalem, die treulose Frau. Das dritte, Zeichenhandlungen. Eine Zeichenhandlung war, dass Hesekiel zwei Holzstücke nehmen musste und auf eins schreiben musste Israel und auf das andere Juda. Und dann musste er Schreinertätigkeit verüben, musste die beiden Holzstücke zusammenfügen. Und dann wird ihm gesagt, Kapitel 37, 20, und so sollst du die Hölzer, auf die du geschrieben hast, in deiner Hand halten vor ihren Augen und sollst du ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. So Hesekiel Kapitel 37. Wenn wir das hören, dann müssen wir doch an das Israel heute denken. Das sicherlich auf Gottes Verheißung und Gottes Handeln hin heute ein Volk ist. Übrigens nicht an Juda allein anknüpfend. Das war ja 200 Jahre oder 125 Jahre lang allein übrig geblieben, nachdem Israel untergegangen war, sondern es heißt wieder Israel. Das vierte, die Visionen, davon gibt es auch eine ganze Reihe. Eine haben wir schon gehört, die Vision von den Totengebeinen, die durch den Geist Gottes zum Leben erweckt wurden. Eine andere Vision, die ich erwähnen möchte, ist die Vision von der Herrlichkeit Gottes. Schon im zweiten Buch Mose lesen wir von der Herrlichkeit Gottes, die in Israel mitging durch die Wüste mit Feuer und Wolke. Und dann, als Mose von dem Berg kam mit den Gesetzestafeln und sie in das Zelt brachte, da kam die Herrlichkeit Gottes in Gestalt einer Wolke auf das Zelt. Und Israel zog, wenn die Wolke aufbrach, und blieb rasten, wenn die Wolke stehen blieb. Hesekiel sieht nun die Herrlichkeit Gottes auch in Gestalt in einer Wolke im Tempel. In dem Tempel, von dem Gott schließlich gesagt hatte, hier soll meine Herrlichkeit wohnen. Das war für Israel ganz wichtig. Wenn sie aus den Ländern Samarien, Judäa nach Jerusalem zogen zum Tempel, zu Tempelfesten ein oder zweimal im Jahr, dann rechneten sie damit, dann hofften sie darauf, dann glaubten sie daran, dass im Tempel die Herrlichkeit Gottes ist. Sie dürfen da in seiner Nähe sein. Man muss nur die Psalmen lesen, mit welcher Bewunderung, mit welcher Anbetung sie zum Tempel walten. Und da sieht Hesekiel die für israelische Ohren schreckliche Vision, die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel Richtung Babylon. Diese Vision erfüllt sich 586, also 11 Jahre nach der ersten Eroberung Jerusalems. Da wird Jerusalem von den Babyloniern endgültig zerstört. Richtig zerstört, die Mauern geschleift, der Tempel zerstört, abgerissen, dem Erdboden gleichgemacht. Und jetzt geschieht mit Hesekiel das, was viele Propheten erlebt hatten. Nachdem das Gericht hereingebrochen ist über Israel, nachdem alle Drohungen Wirklichkeit geworden sind, wird aus dem Gerichtspropheten ein Heilsprophet. Am bekanntesten ist uns das aus Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, sagt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, denn sie hat Zweifaches empfangen für ihre Sünde. Und Hesekiel darf seinem Volk sagen, ich gebe euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Alles Vorherige, Mahnen, Warnen, Drohen und Strafen nützte nichts. Das trotzig und verzagte Herz, so wird es ja an anderer Stelle beschrieben in der Bibel, dieses Herz ist unfähig, sich zu ändern. Deshalb, ich gebe euch ein neues Herz. So wird aus dem Mahner Hesekiel ein Tröster. Aber nicht einer, der sagt, ah ja, war doch alles nicht so schlimm, wird schon wieder, die Zeit heilt, sondern dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Die Sünde ist mit eisernem Griffel auf die Tafel deines Herzens geschrieben. Lässt sich also nicht wegwischen. Deshalb bleibt Gott nicht stehen bei seiner Forderung. Kapitel 18, Vers 31 steht das, was wir gehört haben, als Forderung. Werft von euch weg eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott bleibt bei dieser Forderung nicht stehen, weil die Selbstheilungskräfte des Menschen das nie schaffen. Deshalb sagt er, ich schenke euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Hier zeigt sich, meine Lieben, der Gott der Bibel ist nicht identisch mit dem Gott der Philosophen. Der Gott der Philosophen ist nach Aristoteles, dem großen Griechen, der unbewegte Beweger. Eigentlich ein tolles Bild. Er sieht, alles ist bewegt, alles ist in Bewegung. Und diese Bewegung muss irgendwo herkommen. Sie kommt von einem, der alles bewegt hat, aber der selbst ist unbewegt. Deshalb die Rede vom unbewegten Beweger. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Gott ist nicht unbewegt. Er geht mit seinem Volk durch die Wüste im Feuer und in der Wolke. Und Gott kehrt mit seiner Herrlichkeit zurück zu seinem Volk, seiner Stadt, seinem Tempel. Gott kehrt um zu seinem Volk. In einer neuen, großartigen Vision sieht Hesekiel die Herrlichkeit Gottes zurückkehren. Kapitel 43. Und siehe, die Herrlichkeit Gottes Israels kam vom Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust. Und es war sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und es war ganz so wie das Gesicht, das ich geschaut hatte, als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören. Da fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein ins Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob der Geist mich auf und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Statt, wie er es vorher sagen musste, bekehrt euch zu Gott, sagt er nun, Gott kehrt sich zu euch. Gott wendet sich zu euch. Der Mensch kann es nicht. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Es kann nicht neu, ewig, rein werden. So haben wir es vorhin gehört. So sagt es Jesus dem Nikodemus. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das, was zu vernehmen wäre, dafür muss Gott ein Organ in uns pflanzen. Wir können es nicht. Leben, neues Leben, ein neues Herz, einen neuen Geist, das ist Menschen unmöglich. Martin Luther fasst das sehr klar im kleinen Katechismus, in der Erklärung zum dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses zusammen. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Meine Lieben, weil in der Bibel das Neuwerden so ganz als Gottes Tat beschrieben wird, muss ich an dieser Stelle auch von dem reden, was Gottes alleiniges Rettungshandeln verdunkelt. Klar ist, im Alten und Neuen Testament finden wir viele Mahnungen und leidenschaftliche Appelle und Aufrufe. Tut Buße, kehrt um, bekehrt euch. Aber ich finde in der ganzen Bibel keine Stelle, in der steht, dass einer sagt, ich habe mich bekehrt. Vielmehr hören wir, ihr sollt die großen Taten dessen verkündigen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So sagt es Gottes Wort. Wir aber im Pietismus, sage ich mal jetzt so etwas allgemein, kommen aus einer Tradition, in der sehr oft in Glaubenszeugnissen von unserem Tun geredet wurde. Nämlich dann und dann, unter den Umständen, bei den Ereignissen, habe ich mich bekehrt. Meine Lieben, das ist eine Akzentverschiebung gegenüber unserer Jahreslosung. Ich, sagt Gott, schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Meine Gewissheit, von Gott angenommen zu sein und angenommen zu werden, kann nicht auf der Ernsthaftigkeit meines Glaubens und auch nicht auf der Ernsthaftigkeit meiner Bekehrung beruhen, wohl aber auf seinem rettenden Handeln. Lasst uns Gott die Ehre geben für alles, besonders für das, was Gott uns im neuen, ewigen Leben schenkt, das er bewirkt. So wie es die Psalmbeter tun. Sie werden aufgefordert, singe dem Herrn ein neues Lied. Und dann sagen sie nicht, okay, wir haben es dann noch gesungen. Sondern er hat ein neues Lied in meinen Mund gelegt, zu loben unseren Gott. Wir sind ganz die Empfangenden, ganz und gar Empfangende. Ein schönes Zeichen für dieses Empfangen, dass wir das auch so verstanden haben, ist es, wenn wir das Abendmahl mit zwei offenen Händen empfangen, entgegennehmen. Nein, wir nehmen es uns nicht. Wir empfangen es, was Gott gibt. Vielleicht schaffen wir es heute ja, dass nicht nur die Austeiler so Brot und Wein empfangen, sondern auch, wenn es durch die Reihen gegeben wird, wir das so annehmen und dann die Brotschale und unseren Nächsten weitergeben und sagen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Indem wir ganz und gar die Empfänger sind, geben wir Gott alle Ehre. Darum ging es auch dem Hesekiel. Ich komme zum Schluss. Warum macht Gott sich so viel Mühe mit uns? Wir sind gewohnt zu hören und zu sagen, weil er uns so liebt. Das ist vor dem gesamten Zeugnis der Schrift auch richtig und wichtig. Hesekiel betont jedoch noch einen anderen Aspekt. Er nennt einen anderen Grund für Gottes Erbarmen und Hilfe, nämlich die Ehre Gottes. In Kapitel 20 lesen wir, ab Vers 10, als ich sie aus Ägyptenland führte und in die Wüste gebracht hatte, gab ich ihnen meine Gebote, lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste, und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Gesetze. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie ganz und gar umzubringen. Aber ich unterließ es um meines Namens willen, damit er nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Und in Vers 44 heißt es, und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, weil ich so an euch handle, zur Ehre meines Namens, spricht Gott, der Herr. Markus Leuschner, der Vorsitzende der Liebenzeller Gemeinde, hat am 1. Januar in Bad Kreuznach über die Jahreslosen gepredigt. Und er fing seine Predigt an mit den Worten: Es geht nicht um dich. Das hat er ein paar Mal wiederholt. Es geht nicht um dich, sondern um Gottes Ehre. Meine Lieben, wie werden wir neu? Wir können uns nicht neu machen. Gott will das neue Herz und den neuen Geist schaffen. Von oben müssen wir neu werden. Uns bleibt nur Gott dafür, die Ehre zu geben, das gelten zu lassen, was er tut, auf den zu schauen, durch den wir heil und neu werden, auf den am Kreuz erhöhten Herrn. So wie wir es vorhin schon am Anfang gehört haben aus Johannes 3. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.